そう。
An dieser Stelle kann man nur noch sagen, willst du auch weggehen? Habe heute Morgen gedacht so, und ich habe es heute Morgen so in der Vorbereitung, ich darf ja heute Nachmittag im Allianz Abschlussgottesdienst auch predigen und habe gedacht, muss ja nicht zwei verschiedene Dinge machen. Jetzt fehlt uns jetzt ein Vorlauf. Ich weiß nicht, war jemand von euch bei irgendeinem der Allianz Gebetsabende? Raphael, ich war auch an einem, ja, Ebert. Das Thema dieser Allianz-Gebetswoche war Freude. Und das Spannende ist, diese Freude ist dann wirklich an jedem Tag von anderer Seite beleuchtet worden und am Ende erzählen wir dann immer das Gleiche. Freude. Das Lustige ist dabei, bei Freude, jeder erwartet es. Ne? Wir sind ganz davon aus, zu sagen, ich will Freude haben, ich will, dass da irgendwas in mir entsteht. Und je frommer Menschen sind, habe ich den Eindruck, umso mehr denken sie, Freude sei ein Naturereignis wie ein Regenschauer, der über sie kommt. Das, ne, weil natürlich, ne, hier kommt dann... für alle, die so ein bisschen schon mal nachgedacht haben, sagen, also es kommt alles nur von Herrn, wir haben genommen Gnade um Gnade, deswegen warten wir so lange, bis dann diese Wolke von Freude uns überzieht und dann freuen wir uns, bis es nachlässt und dann leiden wir unser christliches Leben weiter. Das ist so meine Beobachtung, mag ja auch falsch sein. Freude ist etwas, was nur du tun kannst. Freude, das geht eben nicht, dass das irgendjemand macht. Mich kann jemand durchkitzeln, dann kann ich lachen, aber das ist noch lange nicht Freude. Mir kann jemand einen Witz erzählen und mich erheitern, das ist noch lange nicht Freude. Freude, deswegen stehe ich hier mit diesen Streichhölzern, die Kinder, die das können, sind jetzt schon raus, von daher kann ich das jetzt vormachen. Ne? Freude ist nichts anderes als Streichholzschachtel. Ne? Mal sehen, ob das ist von Aldi, das habe ich gemeint. Ah, doch. Es braucht eine Fläche, an der wir dieses Streichholz reiben, damit es sich entzünden kann. Wenn wir Grammatik, und ich finde Grammatik, je mehr ich mich damit beschäftige, ist was ganz Tolles. Sonst verbrenne ich mich. Grammatik sagt uns, freuen ist ein reflexives Verb. Ne? Am Sonntagmorgen schon mit solchen wunderbaren Dingen, das ist toll. Reflexiv heißt, ich mach's mit mir, ich freue mich. Das heißt, ich bin sowohl der, der was macht, als auch der, mit dem was gemacht wird. Und Grammatik hat was ganz viel mit Logik zu tun. Die Frage ist nur, was muss ich machen, dass ich mich freue? Und dazu möchte ich mit euch einen Psalm lesen. Psalm 126. Pascal, beamst du den ran, bitte. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Bis hierhin. Einer von den Psalmen, die ich jetzt so, die mir nur von einem Satz her bekannt wird, werden sein wie die Träumenden. Als wie ich noch jung war, gab es da ein Lied. Ich habe es vermieden, jetzt zu sagen, ich gucke mal, wo das ist und spiele es euch vor. Das Spannende ist, dass das ist ja ein Pilgerlied. Man weiß nicht, was er mit Pilgern verbindet. Ne? Also die meisten irgendwie durch die Gegend latschen und sich selber finden. Das war beim Pilgern eigentlich nie das Ziel. Pilger Altes Testament waren Leute, die waren unterwegs nach Jerusalem. Nicht irgendwo, um sich zu finden, sondern ganz klar, ich will bei Gott ankommen. Das ist ein anderes System. Und auf dem Weg dahin haben die Lieder gesungen, die sozusagen das Latschen leichter machen. Ja, also kennt ihr vielleicht, also, ja, wir hatten als Schulklasse früher immer Wandertage und wir hatten Lehrer, die wanderten tatsächlich, also so richtig mit Laufen und Rucksack und Wald und so. Ich bin im Erzgebirge aufgewachsen. Ich habe das nach der Schule immer vermieden, sowas weiter zu tun. Weil dieses dämliche durch die Gegend latschen, oh, ne? Und dann war es noch, ne? Weil der dann gemerkt hat, die Moral der Truppe sank, also sangen wir. Irgendwie von das Wandern ist das Müllers Lust, da habe ich gesagt, ja, ich heiße ja nicht Müller. Aber das ist der Sinn dabei zu sagen, ist schon so, dort wo Leute dann singen, dann lässt sich es nochmal anders laufen, auch wo gemeinsam gesungen wird und so sind die Pilgerlieder entstanden. Das Spannende ist, dass es vor ungefähr 150 Jahren eine Zeit gegeben hat, da haben die Leute gesagt, Pilger, das ist ein ganzes Leben. Ich weiß nicht, wer John Bunyan kennt, also persönlich nicht, das geht nicht, weil der ist schon 150 Jahre tot. Das war einer von den Erweckungsschriftstellern und der hat Pilgerreise zur ewigen Herrlichkeit, heißt es im Deutschen, das Englische ist etwas knackiger. Und der beschreibt so das ganze Leben, zu sagen, wie komme ich da hin, wie komme ich an? Und interessant, er bringt dann Dinge, die Leute erleben, zum Beispiel Zweifel, das bringt er wirklich sehr plastisch als ein Gefängnis. Und also so die ganze Situation, wer das lesen will, es gibt, glaube ich, auch noch ein paar Möglichkeiten, dass es neu übersetzt wird. Und die Beate Gruber hatte mir jetzt mal eine DVD gegeben. Es gibt da irgendwo so eine Serie drüber, wen das interessiert. Pilgern zu sagen, damit ich ankomme. So, zurück zu Psalm 126. Freude und wie entsteht sie? Wenn man bei dem einen Satz ist, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, das ist der Hauptpunkt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem sich Freude neu entzündet. Erstens, hier wird etwas erzählt, was in der Zukunft liegt. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, noch nicht hat. Und dann kommt dieses Staunen darüber zu sagen, wow, ja, dann werden wir sein wie die Träume. Wir werden da schon gar nicht wissen, was los ist. Das Spannende ist, David oder der immer den Psalm gemacht hat, hat jetzt mal den Blick darauf zu sagen, ganz am Ende der Zeit. Wir können jetzt Offenbarung 21 miteinander lesen. Ja, dort, wo drin steht, dann wird es kein Leid mehr geben, kein Krieg, kein Elend, dann wird einfach nur Erfüllung sein. Dann gibt es keinen Zweifel, gibt alles nicht mehr. Und daran, an diesem Denken daran entzündet sich das Mutmachen zu sagen für den nächsten Schritt. Nochmal Pilgerlied. Das war so meine Freude. Wie kann die Freude entstehen? An was entzündet sie sich denn? Vielleicht brauche ich dieses große Bild zu sagen, meine Güte, was Gott mal tut. Nochmal, ne? Also wenn ich kann mit dem Streichholz reiben, wo ich will. Ne? Es gibt auch Streichholz, ich habe also geguckt, die kannst du wirklich so an der Fußsohle und so, wie im Western. Also hier wird nichts. Wenn ich, ne, mein Inneres, an was reibe ich es denn? Vielleicht am Falschen? Leute sagen, wenn Gott das tun wird, dann sage ich, ja, meine Güte, der Spatz in der Hand und die Taube auf dem Dach, immer nur das Vertrösten auf irgendwann, das, was ja Leute den Christen immer vorwerfen. Das Interessante ist die Frage nach dem, sag mal, Erlösung, klingelt es da bei dir? Also Erlösung ist nicht das. Ich habe ja ab und zu mal so Bibelkreise in Kirchgemeinden und da ist Erlösung immer bloß auf dem Friedhof. Das ist ganz merkwürdig, ne? Wenn wir von Erlösung reden, dass Leute erlöst sind, die sind gestorben. Ja, und so gucken wir auch alle. Ne? Also wir warten noch auf die Erlösung, wann wir endlich dann. Nein, Erlösung ist etwas, was Gott im Leben hier und heute schon macht. Die Freude und die Erlösung hängen ganz eng zusammen. Mag mal ein paar Sätze vorlesen aus, Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 1. Dort staunt Paulus, was Gott in seinem Leben oder in dem Leben der Christen getan hat. Nochmal, das sind alles Tatsachen, getan, nicht Fühlsachen, erfühlt. Ja, dass er gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Und jetzt erinnert er nochmal an die Dinge. Was ist denn Segen? Er hat uns erwählt. Er hat uns eine Bestimmung gegeben, Kinder, Gottes Kinder zu sein. In ihm haben wir die Erlösung. In ihm sind wir zu Erben eingesetzt. Das sind alles Dinge, wo Paulus sagt, das hat Gott gemacht. Das ist Erlösung. Losgekauft sein, dann will ich es neu annehmen. Und dort entsteht das mit Freude. Wenn ich den Blick wieder neu drauf habe, was hat Jesus mit mir getan? Was ist denn passiert, als ich Christ geworden bin? Ich bin relativ zeitig Christ geworden. Bestimmt schon mal erzählt, bin in einem sehr, sehr frommen Elternhaus aufgewachsen. Also ich bin mit 12, 13 das erste Mal ins Kino gegangen und das auch nur heimlich. Also das ist so, das ist mein Hintergrund. Mein Vater war sehr deutlich in dem, was man gedurft und nicht gedurft hatte. Und ich glaube, das war für mich auch gut. Also heute kann ich da fröhlich drüber lächeln. Aber das war so. Und mit 13 ungefähr war das so, da war bei uns in Gemeinde eine Evangelisation und irgendjemand hat über die Offenbarung gepredigt. Dann war das so für mich. Ja, manche verdrehen dann heute die Augen und sagen, wow, so schlimm. Ja, also für mich hat sich dann der Eindruck, wenn Jesus wiederkommt, wo stehe ich dann jetzt? Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt, nee, ich stehe nicht auf der Seite von Jesus. Und dann an einem Abend habe ich gesagt, ich will aber dazugehören. Ich will unbedingt dazugehören. Also ich kannte ja alles. Ne? Also wir hatten einen absolut coolen Kindergottesdienst und wir haben selber Jungschau gemacht. Wir hatten also niemanden, der uns das gemacht hat. Wir waren da zu dritt, zu viert. Wir haben uns selber getroffen, so zum Bibellesen. Da war völlig fromm abgespaced. Aber an dem Punkt war klar, ich will das jetzt für mich persönlich haben. Und dann weiß ich noch, da habe ich den, der ist jetzt in Ruhestand gegangen, war dann beim Blauen Kreuz Referent, da habe ich gesagt, Klaus, ich muss jetzt mit dir beten, ich will jetzt Christ werden. Der war der Student und war als damit, der war völlig überfordert, ne, mit dem, der hat es gedacht, ich sage, du musst mich jetzt nicht beseelsorgen, ich will einfach nur beten, ich will jetzt Jesus gehören, ich will das annehmen. Das ist der Moment, das ist 17. Februar 81, kann ich, ne, abends 21 Uhr ungefähr, das kann ich mich sehr gut daran erinnern. Erlösung, das ist der Punkt, wo ich sage, da habe ich diese Erlösung angenommen. Sozusagen, ich will das jetzt. Das Spannende kam 4 bis 6 Wochen oder so danach. Ja, in diesem Moment ganz euphorisch, sagen, wow! Und nach 4 bis 6 Wochen hatte ich dann den Eindruck, alles weg. Ja, die Sünden, was du so mit 12, 13 halt so hast, das kam alles wieder. Und es ist ja nichts verändert. Was soll denn das? Hast du es falsch gemacht? Ne? Also das ist so mit 13, 14, denkst du vor allen Dingen, ne? Hast du es falsch gemacht? Musst du es nochmal machen? Ich glaube, nee, nicht das, was Paulus hier schreibt, sonst würde es Paulus nicht schreiben, zu sagen, macht den Ephesus nochmal deutlich, Freunde, das ist geschehen. Punkt. Jesus ist am Kreuz gestorben, Jesus ist auferstanden. Und in dem Moment, wo du gesagt hast, das will ich, dass das mir gehört, Ist es in deinem Leben Realität? Die Frage der Freude daran ist die Frage, nochmal Streichholzschachtel, wie ich mich damit beschäftige. Das ist ja das Spannende in dem ersten Kapitel Epheserbrief. Paulus, zum einen dieser Lobpreis und zum anderen bittet er nochmal, dass ich mich damit beschäftige, dass ich damit meinen Gedanken fülle. Wenn Freude etwas ist, das sich entzünden muss, dann genau an diesen Tatsachen, die Gott getan hat. Dass ich wieder staune darüber. Ich kann viele Dinge nicht verstehen, aber das Staunen zu sagen, Jesus, der ist da, trotzdem, immer noch, das ist das, was mich trägt. Und was dann diese Freude bringt, eine stille Freude. Und Freude kann sich auch verändern. Ein zweiter Gedankenkreis zu diesem Bibeltext. Ja, dann steht hier Vers 4. Bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Jetzt müssten wir eigentlich Exkursion in das südliche Israel machen. Und dann irgendwo so in die Canyons der Wüste Juda. War da schon mal jemand? Also ich war selber auch, bin bis Jerusalem nicht südlicher vorgedrungen. Und dort habe ich dann gehört oder mit einem geredet, mit dem Sohn von dem Pastor, bei dem wir waren. Und dann habe ich erst gedacht, der will mich auf den Arm nehmen. Der hat gesagt, jedes Jahr gibt es Leute, die ertrinken bei uns in der Wüste. Da habe ich gesagt, das ist jetzt jüdischer Humor. Na, das ist, der hat mir dann auf seinem Handy Zeitungsausschnitte gezeigt. Das ist wirklich, weil das war erst kurzem passiert. Das sind Leute in der Wüste ertrunken. Warum? Wüste Juda ist keine Wüste wie die Sahara, ne? Also so ein weites Sandfeld, sondern das sind Canyons, wie wir sie kennen, so Grand Canyon, ein bisschen sehr groß, aber so Schluchten aus Stein gewaschen. Das sind fast Bachbetten, die sind aber trocken. Aber wenn es regnet, dann regnet es so heftig, dass die sofort voller Wasser werden und auch schon mal einen Meter und so zu reißen in Flüssen und dann Menschen mitreißen. Deswegen sagen die immer, passen Sie auf, gucken Sie auf den Wetterbericht, wenn Sie dort eine Tour machen. Es ist schwierig sonst. Das Bild muss man jetzt haben, ne? Herr, bringe zurück. Also, lass mal nur den Bibeltext. Wie du die Bäche wiederbringst für diesen Moment. Herr Peter sagt, ne, vielleicht laufen sie gerade dran vorbei, sagen sie, ja, hier ist eigentlich ist ein Bach. Und genauso plötzlich und mächtig bring's zurück. Das ist, was ich gedacht habe, Freude bringt auch zum Beten. Wer auch immer erinnert sich hier drin zu sagen, es gibt Leute, die sind gefangen. Bring zurück unsere Gefangenen. Und da habe ich gedacht, ja, die Gefangenschaft sieht ganz verschieden aus. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal im Gefängnis? Du hast dort gearbeitet? Genau. Ich bin Anfang meiner Zeit in Plauen, war ich einmal im Monat im Gefängnis. Der Axel hat dann immer, ne, wenn wir dann dort vorbeigelaufen sind mit Gästen, das ist heute alles was anderes. Dann hat er gesagt, mein Papa ist immer mal dort. Ne? Ja. Nee, ich habe da zu einer Gruppe gehört, die haben da einmal im Monat konnten die dort einen Abend machen mit Bibel und Tee und Keksen, ging alles richtig gut. Interessant war, der das geleitet hat, der hieß Dietrich, ne? Der sagt, ich bin der Dietrich, wir machen heute einen offenen Abend. Ne? So hat er im Knast es immer, ja. So, Didi, wow. Und zu merken, die Gefangenen, das sind ja Leute, die sind, wenn wir vom Gefängnis ausgehen, die einfach nicht raus können. Und wenn ich das, Psalm ist Lyrik und redet dafür nicht einfach nur von irgendwelchen Leuten, die abgeführt worden sind, warum auch immer. Sicherlich auch von den Leuten, na, die nach Babylon verschleppt sind oder wo auch immer hin. Aber Leute, die einfach nicht raus können. Freude, das Staunen über die Erlösung, das, was Gott in meinem Leben machen kann. Dass ich mal anfange, mir ein Loch ins Knie zu freuen, dass der Herr mich befreit hat. Das wird dahin eine Bewegung geben, zu sagen, und ich möchte, dass das andere auch. Menschen, die nicht frei sind, was auch immer sie gefangen hält. Und da kann ich mich ja selber mit reinbringen, oder? Es gibt so viel innerhalb einer Woche, was mich gefangen hält, dass ich mich nicht freuen kann. Dass ich das mit Jesus nicht entdecken kann. Und es sind so unterschiedliche Dinge. Aber jemand, der diese Erlösung im Blick bekommt, der sagt, Jesus, tu das. Erlöse du. Mach du frei. Ich kann niemand befreien. Aber der, der uns erlöst hat, der uns losgemacht hat, frei gekauft. Jetzt kannst du doch nochmal das Bild nehmen, Pascal, danke. Ja, ist eine, weiß nicht so, wo die Ketten sind. Aber Gott sagt nur, ich bin's der, der die Ketten abnimmt, der die Freiheit bringt. Aus der Freiheit wird Freude. Ein letzter Gedanke. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, manche kennen das. Ja, damit werden teilweise auch nicht so schöne Situationen schön geredet. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Ne? Ist das jetzt eigentlich Beschreibung oder Verheißung? Also Beschreibung ist vielleicht der, die mit Tränen sehen. Verheißung ist, die werden mit Freuden ernten. Und ich glaube, das ist schon eine normale Beschreibung für Menschliches, für ein Leben als Christ. Die Dinge, die sind schwierig. Sag, aber darf das heute Nachmittag vor allen Allianzgemeinden nochmal, habe ich leider nicht so viel Zeit wie jetzt, mit Tränen sehen. Wir merken, als Gemeinden in Leipzig ist es nicht so einfach. Ich habe die Woche mal so überlegt und auch gerechnet. Es gibt jetzt 624.000 Menschen in Leipzig. Also plus minus. Davon sind ungefähr 94.000 Leute Mitglied einer christlichen Kirche. Was auch immer das bedeutet. Das heißt, mehr als 500.000 Menschen, die keinen Christen sind, die nicht erlöst sind. Das ist kein qualitativ, sondern wo ich sage, denen wünschte ich das, dass sie das kennenlernen können, zu sagen, ich bin frei von Schuld, ich bin frei für etwas Neues. Und dann zu merken, das ist nicht einfach. Schon allein das zu erklären, ist nicht einfach. Aber die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Da gibt es Dinge in meinem Leben, erzählt, von meinem Glauben zu sagen, dann war alles weg. Und das wiederholt sich in regelmäßigen Abständen. Also wenn es um die Frage nach Zweifel geht, weiß ich genau, was das Thema ist. Also jeder hat so seinen Lieblingszweifel. Mein Lieblingszweifel ist, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Und dann jedes Mal neu zu sagen, und ich will es Gartenarbeit machen, ich will es sehen. Ich will auch in mein Leben diesen Samen immer wieder hineinlegen, diesen Samen vom Reich Gottes, aus seinem Wort, an dem sich die Freude, an dem sich Glauben entzünden kann. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Das zweite ist der Teil der Verheißung, wo Gott sagt, du, das ist nicht sinnlos. Auf gar keinen Fall. Freude entsteht durch Staunen, bringt dahin, dass ich anderen Menschen helfen will, zu sagen, ich möchte Erlösung nahebringen. Und das dritte ist, sie werden mit Freuden ernten. Das ist der Ausblick. sondern dort, wo wir dranbleiben, weil nochmal, jetzt erschließt sich vielleicht das Warum-Pilgerlied. Also die laufen unten aus der Wüste Juda bis nach Jerusalem hoch, das sind schon so 600, 700 Höhenmeter, also nicht auf die Länge. Und da in der Hitze zu laufen, weißt du, was das ist? Das ist wirklich schlimmer als Erzgebirge. Also das ist zu sagen, und dann durchzuhalten. Ja, deswegen das Lied und der Vergleich mit diesem Laufen. Und zu sagen, Ziel ist, wir kommen bei Gott an, es ist nicht einfach, aber indem wir es im Blick behalten, was Gott einmal tun wird, da wird Freude in meinem Leben entstehen und dann merke ich, möchte es das andere auch können und wir werden ankommen. Wenn man so will, ist es fast ein bisschen Durchhalteparole. Das ist ja nicht schlimm. In unserem Sprachgebrauch sind wir bei Durchhalteparolen heute immer so, na, es ist jetzt ein bisschen komisch, ne? Also das ist alles zu leer. Nee, das brauche ich manchmal. Ich brauche Durchhalteparolen, weil vielleicht bin ich halt ein Weichei. Ich brauche immer mal was Gutes, ein gutes Wort, ein Anruf, dass ich durchhalten kann. Aber so sind wir als Menschen. Und deswegen gibt es Psalmen. Zusammen für den nächsten Schritt. Die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Wir beten miteinander. Lieber Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass du es bist, der in unser Leben hineintritt. Jesus, wir sehen uns so nach Freude an und über dich. Und wir wollen dich bitten, dass du uns das, was du getan hast, neu vor Augen malst. Ja, wir können es nicht fassen. Und danke, dass wir es nicht müssen, allein, dass wir es sehen. Du hast alle Schuld bezahlt. Du führst und leitest uns durch deinen Geist. Ja, wir wollen dich bitten für alle, die gefangen sind, für die Zeiten, in denen wir gefangen sind, ja, dass du losmachst, dass du befreist. Und dass du den Mut zum Durchhalten gibst. Amen.